Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. An diesem Bibelstudientag wollen wir als erstes Thema die Bedeutung des Alten Testaments für den Christen heute behandeln. Es ist ja bekannt, dass für viele Christen das Alte Testament vernachlässigt wird und dass auch in Predigten große Teile des Alten Testaments kaum eine Rolle spielen, einfach brach stehen gelassen werden. Und darum ist diese Frage, was ist die Bedeutung des Alten Testaments für den Christen heute von höchster und dringlichster Aktualität? Ganz grundsätzlich wollen wir einmal Folgendes festhalten. Das Alte Testament ist Gottes inspirierte Offenbarung. 2. Timotheus 3, Vers 16. Ich erkläre kurz den Zusammenhang. In Vers 15 sagt der Apostel Paulus, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und dann, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Jetzt sehen wir in Vers 15 spricht der Apostel Paulus die Kindheit von Timotheus an. Er wuchs im Judentum auf. Also von klein auf hatten seine Mutter und seine Großmutter ihm das Alte Testament nahegebracht. Darum heißt es, von Kind auf kennst du die Heiligen Schriften. Übrigens, das Wort Kind hier ist im Griechischen Präphos. Das ist nicht das übliche Wort für Kind im Neuen Testament, sondern es bezeichnet speziell den Säugling. Also von Säuglingsalter an kennst du die Heiligen Schriften. Und der Ausdruck für Heilige Schriften ist hier auch speziell nicht das übliche Wort Graphä, sondern hier heißt es ganz wörtlich die Heiligen Buchstaben. Das legt auch noch den Akzent darauf, dass eben jeder Buchstabe inspiriert ist und nicht einfach nur eine Gedankeninspiration. Und noch etwas Spezielles, das Wort heilig ist auch ungewöhnlich hier, ist nicht das normale Wort Hagios, das einfach abgesondert bedeutet, sondern hier ist es das Wort Hieros. Und das ist verwandt mit Hieron als Bezeichnung für den Tempelbezirk im Neuen Testament. Und wenn hier steht, die heiligen Schriften, dann bedeutet das die Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Man muss wissen, dass es nicht erlaubt war, irgendwelche Schriften auf den Tempelplatz zu bringen. Konkret, hätte jemand eine Rolle oder ein Buch mit Ilias und Odyssee unter dem Arm gehabt, hätte da durchs Hulda-Tor von Süden her auf den Tempelplatz gehen wollen, die levitischen Wächter hätten gesagt, was ist das für eine Rolle? Ilias und Odyssee. Nur heilige Schriften sind zugelassen. Aber selbst wenn jemand in eine Rolle gekommen wäre mit, sagen wir, 1. Makkabäer, der wäre abgewiesen worden. Denn die Apokryphen, die sind im Judentum von Alters her abgelehnt gewesen als Heilige Schrift. Die wurden ja auch erst geschrieben, nachdem der letzte Prophet Malachi um 400 vor Christus aufgetreten war. Nach Malachi hatte man keine Schriftpropheten mehr in Israel. Und all diese später geschriebenen Bücher waren keine prophetischen Bücher und die waren nicht zugelassen. Also heilige Schriften waren nur solche, die eben auch die Heiligkeit hatten, damit, dass man sie hätte auf den Tempelplatz bringen können. Und so sieht man übrigens, der Tempel hat Israel gezwungen, klar zu erkennen, was gehört zum Kanon und was nicht. Das war nicht einfach so eine schwabbelige Wischiwaschi-Angelegenheit. Die einen denken ein bisschen so, die anderen so. Das war völlig geklärt. Und diese Schriften hat Timotheus von Kind auf gelernt. Aber wenn ich noch Vers 14 dazu nehme, da sagt Paulus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und erst dann sagt er, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Klar, Vers 15 spricht vom Alten Testament. Aber Vers 14, da sagt der Apostel Paulus, bleibe in all dem, was du gelernt hast, du weißt, von wem du gelernt hast. Im Deutschen ist nicht klar, von wem du gelernt hast, ob das eine Person ist oder mehrere. Aber im griechischen Grundtext ist es ganz klar. Also der Sinn ist, von welchen Personen du gelernt hast. Das war einerseits Paulus, aber da war auch Lukas in seinem direkten Umfeld und so weiter. Und da geht es also in Vers 14 um die neutestamentlichen apostolischen Belehrungen, in Vers 15 dann um das Alte Testament und jetzt versteht man Vers 16 umso besser. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Warum dieses alle? Warum nicht einfach die Schrift ist von Gott eingegeben? Alle betont das aus dem Alten Testament und das aus dem Neuen Testament. Das zusammen ist alle Schrift ist von Gott inspiriert. Und damit als erster Punkt auf unserem Skript, das Alte Testament ist von Gott inspiriert, Gottes Offenbarung, und zwar wörtlich, bis auf den Buchstaben, an uns Menschen gerichtet. Und das zeigt schon mal den Wert des Alten Testaments. Ich muss vielleicht noch erklären, das Wort übersetzt hier mit von Gott eingegeben, griechisch theopneustos, ein Wort, heißt wörtlich von Gott gehaucht. Nicht wahr, wenn ich spreche, ohne meinen Hauch, der da von der Lunge hier über die ganzen Sprechkanäle hier und dann durch den Mund zwischen Zunge und Zähnen und Lippen hindurch, wenn dieser Hauch nicht da wäre, es wäre einfach so stumm, wie es gerade eben war. Keine Kommunikation wäre möglich, nur mit dem Hauch. Und wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann bedeutet das, durch die Heilige Schrift spricht Gott direkt zu uns. Und das ist übrigens noch mehr, als wenn man sagen würde, die Heilige Schrift ist, sagen wir, die biblischen Schreiber der Heiligen Schrift waren inspiriert. Das stimmt. Das waren sie. Das steht so in 2. Petrus 1, 21. Aber dann könnte immer noch jemand sagen, aber diese Propheten, die die Bibel geschrieben haben, die haben vielleicht auch noch ihre eigenen Gedanken und Ansichten mit hineingenommen. Dann wäre das, was aufgeschrieben ist, eine Mischung von Gottes Wort und Menschenwort. Aber hier steht nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert, so wahr das ist, aber hier steht, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, das Endprodukt der Inspiration, nämlich der schriftlich festgehaltene Text, das ist Gottes Wort. Und nicht, das enthält Gottes Wort. Das ist ja die Irrlehre von Karl Barth gewesen, der sich als neo-orthodox gesehen hat. Aber es war weder neu, neo, noch orthodox rechtgläubig, was er gebracht hatte. Sondern Irrlehre, und er hat gesagt, die Bibel enthält Gottes Wort. Aber das würde bedeuten, da drin ist Gottes Wort, aber auch anderes. Und die Frage, was denn nun genau Gottes Wort ist, das wurde von ihm auch nicht beantwortet. Bei ihm sogar noch komplizierter. Je nach momentanen Prozess wird dann etwas, was da steht, zu Gottes Wort. Nein, das ist eine Irrlehre. Das, was geschrieben ist, das ist Gottes Wort. Und das ganze Alte Testament ist also Gottes direkte Rede an uns. Und das führt uns schon zum Punkt 2. Es ist Nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, um den Menschen Gottes vollkommen auszurüsten. Das haben wir ja schon gelesen. So wird das genau erklärt von Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16b. Was ist der Unterschied zwischen Lehre, Überführung, Zurechtweisung, Unterweisung? Das sind verschiedene Nuancen. Lehre ist einfach ganz allgemein, dass uns mitgeteilt wird, wie Gott ist, wie Gott denkt, wie Gott handelt. Aber die Bibel ist nicht nur einfach so Lehre, sondern sie ist gegeben zur Überführung. Überführung ist dann nötig, wenn jemand glaubt, er sei im Recht, obwohl er es nicht ist. Dann muss man zuerst beweisen, das ist oft die Aufgabe des Richters, des Staatsanwaltes, dass er den Angeklagten überführt, dass er schuldig ist. Denn er streitet alles ab. Aber das Wort Gottes hat diese Kraft, den Menschen, der meint, er sei auf dem richtigen Weg, zu überführen und ihm zu beweisen, dass sein Weg falsch ist. Was ist dann der Unterschied zu Zurechtweisung? Zurechtweisung ist dann nötig, zum Beispiel bei einem Kind, das sich falsch verhält, aber das ganz genau weiß, dass es falsch ist. Und trotzdem muss man es ihm sagen. So geht das nicht. Das ist Zurechtweisung. Aber es ist eben nicht genau das Gleiche wie Überführung. Überführung, da muss man zuerst mal noch beweisen, dass da etwas nicht richtig ist. Aber die Bibel weist zurecht und dann Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, es ist das Wort für Kindererziehung, dass Gott uns also durch sein Wort erzieht, so wie man ein Kind eben aufzieht und ihm erklärt, warum ist das gerecht und das eben nicht gerecht. Das macht alles Gottes Wort, und zwar mit dem Ziel, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also die Bibel rüstet uns aus, um Gott überhaupt so dienen zu können, wie er das will. Und zwar wird hier gesagt, der Mensch Gottes. Ich war bestimmte Personen im Alten Testament, die werden mit dem Titel bezeichnet, Mann Gottes. Zum Beispiel im Titel von Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. So werden vereinzelte Personen genannt, Mann Gottes. Aber hier lernen wir, dass im Prinzip jeder Gläubige im Neuen Testament dem entsprechen sollte. Und er sollte ein Mann Gottes sein, wie Mose, wie ein Elia. Und die Frauen sind da nicht ausgeschlossen. Die können denken, oh, Mose, ein Mann Gottes. Aber hier wird es allgemein gesagt, der Mensch Gottes, das beinhaltet eben Männer Gottes und Frauen Gottes. Aber dazu brauchen wir das Alte Testament. Mit dem Neuen Testament zusammen. Das ist hier die Betonung. Alle Schrift hat diese Kraft. Dritter Punkt auf dem Blatt. Es macht Weise zur Rettung. Wir haben gelesen in Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Eigenartig. Timotheus war doch schon ein erretteter Mensch. Er war ja Mitarbeiter des Apostel Paulus. Warum sagt er, die Heilige Schrift kann dich weise machen zur Errettung? Nun, das Wort retten, Errettung in der Bibel, hat nicht nur den eingeschränkten Sinn von errettet werden vor dem Gericht Gottes, vor der ewigen Verdammnis. Retten hat auch die Bedeutung, je nach Bibelstelle. Wenn man ein Wortstudium macht, mit einer Konkordanz, wo kommt überall in der Bibel vor, retten? Und Errettung und so weiter. Dann stellt man fest, aha, an manchen Stellen geht es bei der Errettung darum, dass man aus gefährlichen Versuchungen herausgerettet wird. Aus schwierigen Situationen im Leben, geistlich schwierigen Situationen, da braucht es auch Rettung. Und das ist übrigens auch der Gedanke in 1. Timotheus 4, also an den gleichen Timotheus gerichtet. Da sagt er in Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Wie geht das? Ein Erretteter soll sich selber erretten. Das wäre ja Rettung aus Werken, natürlich. Hier geht es um einen Erretteten, der immer wieder in schwierige Situationen kommt, wo man sich entscheiden muss für den richtigen Weg gegen den falschen Weg. Und hier wird gesagt, Timotheus, wenn du auf dich aufpasst, wirklich auch darauf achtest, wie du dich verhältst, was du sagst, was du tust, und wenn du Acht hast auf die Lehre, dass die wirklich nach dem Wort Gottes ist, und wenn du wirklich in diesen Dingen beharrst, nicht einfach so wischiwaschi, ja, man kann es auch anders sehen, sondern beharre in diesen Dingen, dann sagt der Apostel Paulus als Verheißung, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Dann wird man vor falschen und gefährlichen Wegen bewahrt. Und wenn man so die Verkündigung macht, dann rettet man auch andere, dass sie nicht in eine falsche Richtung gehen. Und also auch hier, das Alte Testament ist gegeben zur Errettung durch den Glauben. Das heißt also, es rettet uns vor falschen Wegen und vor Versuchungen und gefährlichen Situationen im Leben. Nächster Punkt. Das Alte Testament wird nie untergehen. Schon in Jesaja 40 finden wir diese göttliche Verheißung. Im Gegensatz zu den Blumen wird dort gesagt, ich lese ab Vers 7, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Ja, das Volk ist Gras. Und jetzt kommt's. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das wird hier gesagt vom Alten Testament, das es damals nur gab, bis dahin. Es wird nie untergehen. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 in der Bergpredigt, und das sind unumstößliche Grundsätze. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen oder in seiner ganzen Fülle darzustellen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und hier sehen wir, der Herr betont auch wieder den einzelnen Buchstaben am Bibeltext. Und zwar sagt er, nicht ein Jota. Jota war damals in der hebräischen Schrift, wie auch in der hebräischen Schrift heute, der kleinste Buchstabe. Und ein Strichlein oder Hörnchen, wie man das griechische Wort auch übersetzen kann, ist ein Teil von gewissen Buchstaben, der nötig ist, zum Beispiel um K und B im Hebräischen zu unterscheiden. Das ist fast identisch geschrieben, nur gibt es beim B noch ein kleines Strichlein unten, das weiter geht als beim Kaf, beim K. Und solche Strichlein an den Buchstaben, die zwei ähnliche Buchstaben unterscheiden, nennt man eben Hörnchen. Und der Herr sagt, sogar keines dieser Hörnchen wird untergehen. Das Wort Gottes bleibt bestehen. Und in Lukas 16, Vers 17 wird das auch bestätigt. In Psalm 119, Vers 89 heißt es, dass das Wort Gottes in Ewigkeit im Himmel feststeht. Es gibt die Bibel nicht nur auf Erden, es gibt die Bibel auch im Himmel. Es gibt im Himmel eine himmlische Bibliothek von verschiedenen Büchern, wie das Buch des Lebens, das Buch, die Bücher der Werke, das Buch der Tränen und so weiter und so fort. Aber die Bibel selber ist auch da und sie besteht in Ewigkeit. Also auch wenn diese Schöpfung untergehen wird, die Bibel wird in Ewigkeit bleiben. Und zwar Altes Testament und Neues Testament. Da können wir noch erwähnen, in Johannes 10, Vers 35, der Jesus zitiert aus den Psalmen dort und er sagt, die Heilige Schrift, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Also es gibt keine Abschaffung des Alten Testaments, ist gar nicht möglich. Und nun ein weiterer Punkt, Altes und Neues Testament ist so eng verwoben miteinander, unzertrennlich, wie ein Teppich. Und zwar gibt es etwa 300 direkte Zitate aus dem Alten Testament im Neuen. Und nebst diesen ganz direkten Zitaten, wenn es zum Beispiel heißt, die Schrift sagt, und dann kommt ein Bibelvers aus dem Alten Testament, aber im Neuen Testament zitiert, dann gibt es aber noch ein Mehrfaches an Anspielungen, also ein Mehrfaches von 300. Gibt es Anspielungen auf alle möglichen Bibelstellen im Alten Testament. So kann man also Altes und Neues Testament gar nicht auseinanderreißen. Es ist direkt über diese Zitate und diese direkten Bezüge und Anspielungen miteinander verbunden und bildet eine Einheit. Nun, ein wichtiger Grundsatz, 2. Petrus 1, 21, da schreibt der Apostel aus der Todeszelle in Rom, dieser Brief ist des Petrus Testament, und da sagt er noch die letzten Dinge, die ihm ganz besonders aufs Herz gelegt wurden. Und da steht in 2. Petrus 1, Vers 20, sollte das eigentlich heißen, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung oder Prophetie der Schrift von eigener Auslegung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Keine Weissagung der Schrift ist von eigener Auslegung. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich, sagen wir, Daniel 2 lese, so kann man Daniel 2 gar nicht verstehen, wenn man nur Daniel 2 hätte. Diese Prophetie, es geht dort um das Standbild von Nebukadnezar im Traum und die Bedeutung in Bezug auf die vier Weltreiche der Geschichte. Man könnte das nicht verstehen, hätten wir nur Daniel 2. Wir brauchen auch Daniel 7, wo diese vier Weltreiche auch noch dargestellt werden, aber nicht als eine menschliche Statue, sondern als wilde, blutrünstige Bestien. Aber auch das reicht nicht. Wir brauchen auch Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Und auch das reicht nicht. Wir brauchen auch und so weiter und so fort. Also was ich sagen will ist, eine einzelne Bibelstelle legt sich selber nicht aus. Ist nicht in sich völlig klar, was da steht und was das bedeutet. Wir brauchen andere Schriftstellen. Das heißt, eine Schriftstelle erklärt die andere. Eine wirft Licht auf die andere. Und darum steht ja auch in Daniel 12 dieses erstaunliche Wort. Daniel 12, Vers 4. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Das Wort durchforschen hier ist das schöne hebräische Wort Yeshotetu. Und das heißt hin und her gehen. Man merkt das eigentlich schon am Klang des Wortes. Das ist ein ganz spezieller Wortstamm im Hebräischen, der eben eine bewegte Handlung ausdrückt. Yeshotetu, das heißt hin und her gehen. Man muss wieder zurückblättern und da vergleichen und wieder nach vorne gehen und nochmals ein bisschen zurück. Und wenn man so die Bibel studiert, indem Schriftwort Schriftwort erläutert, wächst die Erkenntnis des Wortes Gottes. Darum heißt es, viele werden es durchforschen, indem sie hin und her gehen in der Bibel, und die Erkenntnis wird sich mehren. Und damit wir klar, wie sollen wir das Neue Testament verstehen, wenn man das Alte Testament vernachlässigt? Denn das Alte Testament wirft wieder Licht auf neutestamentliche Stellen und auch so wieder zurück. Man kann die Bibel nicht verstehen, wenn man das Alte Testament vernachlässigt. Weiter. Das Alte Testament offenbart Jesus Christus. Schlagen wir auf, Lukas 24. Das ist dieses bewegende Kapitel. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus, völlig frustriert und niedergeschlagen. Alle ihre Erwartungen sind am Boden zerstört. Ein Fremder geht ihnen nach und beginnt das Gespräch und erläutert aus dem gesamten Alten Testament heraus, dass der Messias tatsächlich sterben musste und nicht einfach schon als König kommen sollte beim ersten Mal. Und das wird nun so umschrieben in Vers 25. Dieser Fremde ist der Herr Jesus selbst, der Auferstandene, und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus, also der Messias, dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Also dieser Gang nach Emmaus war gleichzeitig ein Gang durch das gesamte Alte Testament. Und der Jesus selbst zeigt durch das ganze Alte Testament hindurch, also im Gesetz, im ersten Teil der hebräischen Bibel, und dann in den Propheten, im zweiten Teil der hebräischen Bibel, und im dritten Teil, in den Schriften, überall zeigt er das, was ihn betrifft. Und etwas später, noch am selben Tag, aber am Abend, die zwei Emmaus-Jünger sind bei den Elfen wieder zurück in Jerusalem, bei den 11 Aposteln, und da erscheint der Herr Jesus. Und in Vers 44 steht: Er sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen. Der dritte Teil, die Schriften, beginnt in der hebräischen Bibel normalerweise mit den Psalmen. Und darum steht der Ausdruck die Psalmen für den dritten Teil der hebräischen Bibel. Also nochmals, das ganze Alte Testament ist dahin durchgegangen. Vers 45, dann öffnete ihr ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen. Und Johannes 5, Vers 39, da spricht der Herr Jesus zu den Führern damals im jüdischen Volk und er sagt zu diesen Schriftgelehrten: Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also ganz klar, das Alte Testament zeugt von Jesus Christus. Und noch Vers 45. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also ganz klar, Mose hat von Jesus Christus geschrieben und es besteht ein ganz direkter Zusammenhang zwischen Altem und Neuen Testament. Wenn jemand eben nicht Mose glaubt, dann ist er auch nicht in der Lage, Jesus Christus zu glauben. Das macht auch deutlich, man kann Jesus Christus nicht vom Alten Testament lösen und abtrennen. Wer Moses nicht glaubt, glaubt auch nicht wirklich, was der Herr Jesus sagt. Und wenn man seinen Schriften nicht glaubt, dann kann man den Worten Jesu auch nicht glauben. Es bildet eine völlige Einheit. Übrigens, die Schriften von Mose, die 5 Bücher Mose, werden genannt die Tora, das Gesetz. Aber was heißt eigentlich Tora ganz genau? Gesetz. Ja, aber wörtlich. Tora geht zurück auf das Wort Hora. Und Hora heißt ausstrecken. Und zwar den Finger ausstrecken. Und darum ist die Übersetzung von Buber, er übersetzt Tora mit Weisung. Ist absolut korrekt. Es bedeutet Gesetz, aber im Sinn von Weisung. Und die Tora weist mit ausgestrecktem Finger hin auf den Erlöser, der all die Menschen, die erkennen, dass sie die Gebote von Mose gar nicht einhalten können und vor Gott gar nicht bestehen können, die wissen, aber Mose hat von dem Erlöser gesprochen und er kann uns retten. Nächster Punkt, das Gesetz ist voller Schattenbilder, Vorbilder auf Jesus Christus hin. Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild, selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Ein bisschen schwierig, ich gebe es zu, aber Schritt für Schritt. Es geht um das Gesetz, die Tora. Und von ihr, von der Tora wird gesagt, das Gesetz hat einen Schatten der zukünftigen Güter. Was sind die zukünftigen Güter? Nun, das werden wir heute Nachmittag noch genauer anschauen, wenn wir Hebräer 9 zusammen studieren. Das sind all die Segnungen, die der Messias durch sein Kommen einmal bringen sollte, einführen sollte. Segnungen aufgrund seines Opfers. Hebräer 9, Vers 11. Christus aber, gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter. Also, Christus, der Messias, er sollte kommen, um die zukünftigen Güter, das sind all die messianischen Segnungen, die sollte er einführen. Und hier in 10.1 wird gesagt, das Gesetz hat einen Schatten der zukünftigen Güter. Das heißt, in all den Dingen, die im Gesetz ausgedrückt werden, findet man umrisshafte Hinweise auf das, was der Messias einmal bringen sollte. Zum Beispiel all die Opfer in 3. Mose 1 bis 7, Brandopfer, Speisopfer, dann Friedensopfer, Sünd- und Schuldopfer. In all ihren Detailanweisungen finden wir hier umrisshafte Hinweise auf das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz. Und in den Details der Beschreibung der Stiftshütte in 2. Mose 25 bis 40 findet man überall bildliche Hinweise auf das, was der Herr Jesus einmal durch sein Werk zustande bringen würde. Aber eben, es ist ein Schatten. Der Schatten ist ja zweidimensional. Der Körper, also die Wirklichkeit, die den Schatten wirft, ist dreidimensional. Also 2D, 3D. Das heißt also, der Schatten ist nicht das Ebenbild, sondern es ist eben eine umrissartige Darlegung. Und so sind all diese Opfer, all diese Anweisungen der Stiftshütte sind eben Umriss großartige Hinweise auf das, was dann durch Jesus Christus Realität werden sollte. Und man kann auch sagen, Kolosser 2, Vers 17, da erklärt der Apostel Paulus den Kolossern, sie sollten kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie die jüdischen Koschergesetze nicht umsetzen, als Gläubige der Gemeinde. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Gemeinde nicht unter dem Gesetz vom Sinai steht. Und darum wird hier gesagt in Kolosser 2, Vers 16, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper aber ist des Christus. Also im Blick auf Speise oder Trank kann man jemanden richten. In 3. Mose 11 wird genau gesagt, welche Getränke nicht koscher sind. Aber hier wird gesagt, niemand kann euch verurteilen, wenn ihr etwas trinken würdet, was nicht koscher ist. Auch in Bezug auf Speise. In 3. Mose 11 wird genau gesagt, welche Säugetiere koscher sind, gegessen werden dürfen und welche nicht. Welche Tiere im Wasser, welche Vögel und so weiter. Wird genau erklärt. Aber der Apostel Paulus sagt, niemand kann euch richten im Blick auf Speise. Also was ist, wenn ein gläubiger Chinese einfach Krebse liebt und die isst? Kein Problem. Richte euch niemand in Bezug auf Speise. Weil dieser gläubige Chinese steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Und dieses Gesetz, wir kommen darauf noch, wurde nur Israel gestellt. Aber jetzt könnte es auch sein, jemand sagt, warum feiert ihr das Passafest nicht? Das ist ein biblisches Fest. Ja, wie hier steht, so richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes. Das Neumondfest ist immer am Anfang des Monats, wenn der neue Mond erscheint. Oder Sabbat. Warum hält ihr den Sabbat nicht? So richte euch nun niemand. Ja, aber dann sagt ihr, das hat alles gar keine Bedeutung, das ist alles, können wir alles aus der Bibel rausstreichen. Nein, hier steht, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. In all diesen Speisegeboten, Getränkegeboten, in all diesen Festen haben wir umrissartige prophetische Hinweise auf Jesus Christus und das, was er einmal bringen sollte als Realität, eben als Körper. Und darum erklärt der Apostel Paulus, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Also die Realität, die quasi diesen Schatten im Alten Testament geworfen hat, die steht in Verbindung mit Christus. Und Christus ist einfach das Griechische für Messias. Also es ist mit anderen Worten alles eine Fundgrube. Wenn wir diese Gebote der Tora studieren und verstehen, was das geistlich bedeutet, dann wird uns das Neue Testament klar gemacht, weil diese Illustrationen uns helfen zu verstehen, was die Realität in Jesus Christus genau beinhaltet. Römer 5, Vers 14. Da geht es um Adam. Paulus erklärt in Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose. Selbst über die, die nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Also hier wird gesagt von Adam, dem ersten Menschen, er sei ein Vorbild des Zukünftigen. Der Zukünftige, das ist der Messias, Jesus. Inwiefern ist Adam ein Vorbild auf den Zukünftigen hin? In verschiedener Hinsicht. Zum Beispiel, Gott hat Adam von Anfang an eingesetzt als König über die Welt. Zusammen mit Eva. 1. Mose 1, da sagt Gott, sie sollen herrschen über die Erde, sollen sie sich untertan machen und sie sollen herrschen über die Tiere und so weiter. Und so ist das ein Hinweis, dieser erste Adam ist ein Hinweis auf, wie der Herr Jesus genannt wird in 1. Korinther 15, den letzten Adam, der einmal im tausendjährigen Friedensreich in der Zukunft über die ganze Erde herrschen wird. Über alles. Alles wird ihm unterworfen sein. Und so ist dieser Adam bereits ein Hinweis auf den Messias. Adam war verheiratet mit Eva. Aber wie kam er zu dieser Ehe? Gott hat ihn in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Und dann wurde die Seite von Adam geöffnet und daraus wurde seine Ehefrau gebildet. Und das ist ein Hinweis auf den Messias, Jesus, der am Kreuz starb, in den Tod ging. Ein Soldat öffnete seine Seite, es kam Blut und Wasser heraus und aufgrund seines Blutes entstand die Gemeinde, die nach Epheser 5, 22 bis 32 eben die Braut Christi ist, die Frau des Messias. Und auch da haben wir so wunderbare Parallelen und wir können noch weiterfahren. Also wirklich, Adam ist ein Vorbild des Zukünftigen. Und nicht nur Adam. So können wir jetzt durch die ganzen fünf Bücher Mose hindurchgehen und durch das ganze Alte Testament und wir würden eine Fülle von solchen Vorbildern finden. Nur so herausgegriffen. Was ist mit Abel? Abel war ein Schafhirt. Kain war eifersüchtig auf ihn und hat ihn ermordet. Er hat den guten Hirten getötet. Und dieser Kain, aufgrund dieser Tat, wurde unstet und flüchtig auf der Erde. Genauso ist es gewesen. Der Messias ist gekommen, der gute Hirte, aber wurde von seinem eigenen Volk, dargestellt durch Kain, abgelehnt. Übrigens, im Psalm 73 heißt es, Gott habe Israel aus Ägypten erworben. Und das Verb erwerben ist das Verb, das drin steckt in dem Namen Kain. Erworbenes. Gewinn. Kain, ein Bild von Israel, dem Volk Gottes, das Gott sich selber aus Ägypten erworben hat, tötet einen guten Hirten. Und als Folge davon wurde das jüdische Volk unstet und flüchtig auf der ganzen Erde. Und so könnten wir weiterfahren. Vielleicht möchte ich noch erwähnen, die Opferung von Isaak. Allein in dieser kurzen Geschichte in 1. Mose 22, 1 bis 19, da hat man so viele Hinweise auf den Herrn Jesus. Der Vater, Abraham, ist bereit, seinen Sohn zu geben zum Opfer. Genauso wie es im Neuen Testament heißt, dass Gott seinen Sohn nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Römer 8. Und Isaak wird im Land Moria als Opfer dargebracht auf dem Altar. Nun, das Land Moria, das ist das Gebiet um den Berg Moria herum, heute in Jerusalem. Und dort sollte Isaak geopfert werden, auf einem der Berge, übrigens nicht auf dem Berg Moria. Gott sagt, geh ins Land Moria, opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir sagen werde. Ein Berg dort sollte es sein. Und auf einem bestimmten Berg dort wurde Isaak dargebracht, aber wir wissen im letzten Moment noch verschont. Aber dann gab Abraham diesem Ort einen neuen Namen. Oder überhaupt erst einen Namen. Der Berg war offensichtlich namenlos. Nur der Berg Moria, auf dessen Südabhang das Städtchen Salem lag, war bekannt. Darum sagt Gott, geh ins Land des Moria. Und auf einen der Berge dort, und dieser Berg bekommt den Namen Adonai Yireh. Der Herr wird sich ausersehen. Nämlich das wahre Opfer. Auf das Opfer von Isaak nur ein Schattenbild war, ein Hinweis. Und tatsächlich, der Herr Jesus starb schließlich auf dem Nachbarhügel des Berges Moria, im Land Moria, auf einem der Berge dort. Und das war offensichtlich derselbe Berg. Und was schön ist, in diesen wenigen Versen wird ständig gesagt, dein Sohn, dein Einziger, den du lieb hast. Und zwar wird das so betont, dass das eben Abrahams Sohn ist, um herauszustreichen, wie das einmal sein würde für Gott, Vater, seinen Sohn zu geben als Opfer. Und zwar wird das also richtig, man könnte sagen, mit höchster Betonung immer wieder gesagt, dein Sohn, den du lieb hast. 10-mal wird der Sohn erwähnt in diesen 19 Versen. Und 12-mal wird gesagt, dass es sein Sohn ist. Warum wird das so beschrieben? Weil das eben ein Schattenbild sein sollte, ein Vorbild auf den Messias hin. Und so gibt es also noch viele, viele Detailübereinstimmungen. Vielleicht etwa 20 Parallelen wird man finden zwischen dem Vorbild und der Erfüllung. Aber so könnten wir weitergehen mit der Geschichte von Josef, der von seinen eigenen Brüdern abgelehnt wurde, den Heiden übergeben, genau wie später der Jesus von seinem eigenen Volk, von seinen eigenen Brüdern, den Römern überliefert wurde. Aber genauso wie Josef dann zum Herrscher über die Heiden aufstieg, so wurde der Jesus erkannt als Retter von Millionen aus allen Völkern. Aber genauso wie Josef sich schließlich seinen eigenen Brüdern wieder zu erkennen gab, wird das jüdische Volk in der Endzeit zur Erkenntnis kommen, dass der Herr Jesus der Messias ist und wird ihm dann auch unterworfen sein im tausendjährigen Friedensreich, wenn er herrschen wird, sowohl über die Heiden als auch über Israel. Und so können wir also weitergehen durchs ganze Alte Testament voller solcher bildlicher Hinweise auf Jesus Christus hin. Und jetzt, bevor wir noch in die Pause gehen, noch ein Punkt. Das Alte Testament ist ausdrücklich für Christen geschrieben worden. Wo steht das? 1. Korinther 9. Vers 9, da sagt der Apostel, denn in dem Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ein Zitat aus 5. Mose 25, Vers 4. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügen und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran teilzuhaben. Im ganzen Zusammenhang erklärt der Apostel Paulus, ein Evangelist, der vollzeitlich im Dienst steht, der soll vom Volk Gottes unterstützt werden in seinem Dienst. Und das begründet er mit diesem Gesetz über den Ochsen. Der Ochse, der eben eingesetzt wurde, um da so einen Kreis über der Getreidehalme zu gehen, um zu dreschen. der sollte so behandelt werden, dass man ihm das Maul nicht verbindet. Also damit er die Möglichkeit hat, zwischendurch auch noch von den Körnern was zu fressen und dann wieder weiterzugehen. Weil er arbeitet, hat er auch ein Recht, eben etwas zu fressen. Paulus sagt, warum hat das Gott genau gesagt? Was ist der tiefste Sinn? Es ist geschrieben worden wegen uns Christen. Und zu lernen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Da wird hier ganz klar gesagt, dieses Gesetz der Tora wurde für uns geschrieben. Und er wendet es an eben auf die Unterstützung der Evangelisten, Missionare. Kapitel 10, Vers 11. Paulus spricht über die Wüstenwanderung Israels in den Versen davor und dann sagt er, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also da wird ganz klar gesagt, in der Tora, diese Geschichte der Wüstenwanderung wurde geschrieben für die Christen. Und zwar als Vorbilder für uns, damit wir davon lernen. Und schließlich noch Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also da müsste man in der Bibel besonders anstreichen, meine ich, das Wort alles. Alles, was zuvor geschrieben ist. Also jeder Satz des Alten Testaments, jeder Satz der Tora ist geschrieben worden für uns, und zwar zu unserer Belehrung. Und zwar wird das uns helfen, eben in Schwierigkeiten auszuhalten. Wir fahren weiter, und zwar mit dem Punkt sind wir verblieben, das Alte Testament ist ausdrücklich für Christen geschrieben. Und zwar ist es so, dass Belehrung durch alle die Geschichten gegeben werden und auch Belehrung durch all die Gebote, wie wir das gesehen haben. Und bei den Geschichten ist daran zu denken, es gibt ganz viele Beispiele zum Nachahmen und es gibt Beispiele zum Vermeiden. Und so ist zu verstehen, alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist unserer Belehrung geschrieben. Also auch die negativen Beispiele, die sind ganz wichtig, um uns zu zeigen, was wir vermeiden müssen und was die Folgen sein werden, wenn wir eben diese Ermahnung nicht beachten. Und weiter ist zu sehen, durch das ganze Alte Testament hindurch offenbart sich Gott durch sein Handeln. Also durch das Alte Testament erfahren wir auch gerade durch die Geschichte, wie Gott ist und wie er handelt. Nun, ein weiterer Punkt, direkt damit verbunden. Alttestamentliche Geschehnisse ereigneten sich als Ermahnung für Christen. Nochmals 1. Korinther 10. Paulus fasst ja zusammen ab Vers 1. Nach dem Auszug aus Ägypten waren die Väter unter der Wolke. Sie gingen durchs Meer hindurch. Sie hatten das Manna und das Wasser aus dem Felsen und so weiter und so fort wird beschrieben, was in der Wüstenwanderung geschehen ist. Und in Vers 6 heißt es, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Also gerade im Vers davor heißt es, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Das sind jetzt die negativen Beispiele. Aber gerade diese Dinge, wird hier gesagt, sind als Vorbilder für uns geschehen. Also für die Gemeinde. Nicht nur für uns geschrieben, sondern für uns geschehen. Dass Gott diese Dinge so kommen ließ, so zugelassen hat, dass die diese Wege gehen konnten, um uns damit zu belehren. Weiter, 2. Petrus 3, wieder dieser Brief aus der Todeszelle, wo Petrus ein letztes Vermächtnis uns ans Herz legt. Und da lese ich des Zusammenhangs wegen ab Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Hier in Vers 1 erwähnt Petrus, dass dieses Schreiben sein zweiter Brief ist. Damit haben wir übrigens im Neuen Testament einen Hinweis, dass es einen ersten Petrusbrief geben muss. Also innerhalb des Neuen Testaments einen indirekten Verweis auf ein weiteres Bibelbuch. Und dann sagt er, der Zweck beider Petrusbriefe war folgendes: damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Kurz gesagt, gedenkt des Alten Testaments. Das wird uns von diesem scheidenden Apostel noch ans Herz gelegt. Und er sagt, mit beiden Briefen habe ich das auch bezweckt, eben euch das Alte Testament nahezubringen. Das ist ein Befehl. Aber, nun ganz wichtig, der nächste Punkt auf dem Skript: Christen stehen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Wir schlagen auf Galater 4. Und zwar lese ich ab Vers 4 schon. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Also hier wird klar gesagt, das Gesetz war, bis auf das Kommen des Herrn Jesus, er selber wurde immer noch unter dem Gesetz geboren. Und darum hat er auch in seinem ganzen Leben das Gesetz erfüllt und hat so gelebt, wie ein Jude leben sollte. Aber er ist der Einzige, der es wirklich, wirklich erfüllt hat. Aber das Ziel war, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Er ging ans Kreuz und am Kreuz, dort hat er nach Galater 3 den Fluch des Gesetzes auf sich genommen. Vers 13 in Kapitel 3. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Aber bei diesem Vers könnte jemand sagen, Christus hat einfach befreit vom Fluch des Gesetzes. Aber hier wird mehr gesagt in Galater 4, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte. Also sie losgekauft hat von diesem Stand unter dem Gesetz. Und dazu Römer 7, 1 bis 6. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen. Also er spricht jetzt ganz speziell Juden an, die die Tora kennen. Dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz, ist durch Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Also da versteht man ganz einfach das Gesetz der Verheiratung. Das gilt, solange Menschen leben. Darum absolut korrekt, wenn man sagt, bis der Tod euch scheide. Aber über den Tod hinaus geht das Ehegesetz nicht. Mit dem Tod wird es beendet. Und jetzt, dieser Grundsatz muss uns im Kopf bleiben. Vers 3. Also wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Ist auch klar. Also, solange der Ehemann lebt, ist eine Wiederverheiratung eben nicht möglich. Wenn die Ehe besteht vor Gott, und dann wäre eben die Auflösung der Ehe und Wiederverheiratung wäre ein Ehebruch. Also sie kann das nicht auflösen. Und sie kann eben nicht einen anderen Mann heiraten. Aber wenn der Mann stirbt, dann ist es gar keine Frage mehr. Dann ist die Ehe eben nicht mehr gültig. Jetzt geht es weiter, Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Jetzt wird erklärt, meine Brüder, und er spricht hier zu Juden, ihr seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Ich meine, der Herr Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Sein Tod wird uns, wenn wir uns bekehren und dieses Opfer für uns persönlich in Anspruch nehmen, wird sein Tod uns zugerechnet. Und zwar so vollständig, weil eine Identifikation entsteht mit Christus, dass man sagen kann, wir sind gestorben. Obwohl er am Kreuz gestorben ist. Aber sein Tod wird uns so zugerechnet, dass die Schrift sagt, wir sind gestorben. Und darum sagt Paulus, ihr seid dem Gesetz getötet worden. Also ein Jude, der unter dem Gesetz vom Sinai steht, bekehrt sich. Der Tod des Messias wird ihm zugerechnet. Und jetzt ist er in Bezug auf das Gesetz tot. Nicht das Gesetz ist tot. Aber der bekehrte Jude ist tot. Und um das noch verständlicher zu machen, außer mit dem Vergleich mit dem Ehegesetz. Ein Bankräuber überfällt die UBS in Aarau und dann gibt es eine Verfolgungsjagd auf der A1. Und zwar wirklich mit Tempo über 250. Aber schließlich der Bankräuber fährt auf die Seite raus und stirbt. Die Verfolgung wird gestoppt und es wird keine Gerichtsverhandlung geben. Die Sache ist erledigt. Wenn einer gestorben ist, dann ist das Schweizer Gesetz nicht mehr auf ihn anwendbar. Die Sache ist erledigt. Und so ist es auch. Die Tora, die verurteilt Menschen, die leben. Aber sie stellt zum Beispiel fest, bei diesem und diesem Vergehen, da gibt es Bestrafung mit Peitschenhieben. In dem Fall muss jemand eingesperrt werden. In dem Fall gibt es Todesstrafe. Aber eben, wenn jemand schon tot ist, dann hat das Gesetz keine Bedeutung mehr. So wie im Fall von dem Bankräuber. Und das ist die Aussage. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Jetzt seid ihr nicht mehr in diesem Knechtsverhältnisse als Menschen unter der Tora, sondern jetzt seid ihr direkt mit dem Messias verbunden. Das ist eine ganz neue Stellung. Und Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Also hier wird klar gesagt, vom Gesetz losgemacht. Nicht nur der Fluch des Gesetzes weggenommen, vom Gesetz losgemacht. Das heißt, der bekehrte Jude steht nicht mehr unter dem Gesetz. Und der bekehrte Nichtjude, der stand gar nie unter dem Gesetz. Das Gesetz wurde am Sinai Israel gegeben und nicht den anderen Völkern. Und der Bund am Sinai wurde mit Israel geschlossen und nicht mit den anderen Völkern. Und darum spricht hier Paulus ganz speziell Juden an. Und um das Ganze, um dem noch eins draufzusetzen, 1. Korinther 9, da sagt Paulus, in Vers 19, denn obwohl ich von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Und so weiter. Also, dem Juden ist er geworden wie ein Jude. Das ist eine kulturelle Anpassung an die Juden im Umgang mit ihnen. Es ist zum Beispiel wichtig, dass man ähnlich spricht wie sie. Ja, zum Beispiel spricht man mit Juden und spricht vom Alten Testament. Dann empfinden sie das als Beleidigung. Als würden wir sagen, das Alte Testament ist veraltet und hat keine Bedeutung mehr. Das ist ja gerade das Thema heute, dass es das eben nicht ist. Aber sie verstehen das so. Da müsste man lange erklären, ja, das Alte Testament, das ist so und so gemeint, weil das Alte Testament ja spricht von einem neuen Bund, von einem neuen Testament. Und damit ist natürlich der frühe Bund dem gegenüber alt gemacht. Aber da muss man alles zuerst erklären. Darum sagt man einfach Tanach. Das ist der übliche Ausdruck für Altes Testament. Das ist ein Ausdruck, der bedeutet Gesetz, Propheten und Schriften. Ja, da muss man auch so sprechen, wie sie sprechen, dann ist man dem Juden ein Jude. Aber der nächste Punkt geht weiter. Denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz. Jetzt versteht man auch, warum Paulus Timotheus beschnitten hat, in Apostelgeschichte 16. Um der Juden willen. Damit er besser an sie herankommt. Aber ganz wichtig, Timotheus war ein Jude. Seine Mutter war jüdisch. Und damit ist er ganz klar Jude. Das reicht, 50% Gene. Das reicht sogar noch weniger. Aber 50% reicht. Ja, wenn die Großmutter Jüdin war, dann ist der Enkel auch Jude, auch wenn er weniger als 50% hat, ja? Kann man ja selber berechnen, wie viel Prozent. Und wie gesagt, er war damit Jude und darum war diese Anpassung möglich. Aber zum Beispiel Titus, der kein Jude war, von dem sagt Paulus ganz klar in Galater 2, dass er nicht beschnitten war. Als Nicht-Jude konnte man nicht eben sich so anpassen wie unter Gesetz. Das geht nicht, denn der Galaterbrief sagt ganz klar, Nicht-Juden dürfen sich nicht beschneiden lassen, aus religiösen Gründen. Medizinisch schon, aber das ist nicht das Thema. Aus religiösen Gründen, sie dürfen nicht beginnen, die Feste der Tora zu feiern. Das wird ganz in aller Schärfe verurteilt im Galaterbrief. Aber wenn es Juden sind, ist etwas anderes. Und darum konnte Paulus sogar die Opferkosten von Brüdern übernehmen. In Apostelgeschichte 21. Als Jude konnte er weitergehen, aber als Nicht-Jude darf man das nicht. Da muss man so handeln wie Titus. Und wenn man Jude ist, oder teilweise Jude, kann man so handeln wie Timotheus. Aber ich will betonen, Paulus sagt, denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin. Also er lehrt ganz klar, er war mit der Bekehrung nicht mehr unter der Tora. Und war darum frei, auch nicht koscher zu essen. Aber wenn er es trotzdem gemacht hat, dann einfach eben, um da nicht etwas abzureißen, was eben eine Brücke sein konnte. Aber das ist nun ganz wichtig. Christen stehen nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Und darum ist es absolut falsch, wenn man das Alte Testament für Christen so anwendet: Ihr müsst koscher essen nach 3. Mose 11, ihr müsst die Feste feiern aus 3. Mose 23, Passa, Laubhütten und Pfingsten und alle anderen Feste auch, Yom Kippur und so weiter, Fasten an Yom Kippur. Nein, das sagt das Neue Testament klar, weil die Gemeinde nicht unter Gesetz steht. Und trotzdem hat alles eine gewaltige Bedeutung, denn überall haben wir eine geistliche Botschaft. Da kommen wir gleich drauf. Noch etwas Wichtiges, aber das Gesetz ist als Spiegel immer noch gültig für Sünder. 1. Timotheus 1. Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, also die Tora ist eine gute Sache und wehe, jemand macht irgendein Abbruch, dann macht er Abbruch am Wort Gottes. Aber wichtig ist, wehe, man verwendet das Gesetz nicht gesetzmäßig, also nicht so, wie Gott uns das in seinem Wort erläutert und zeigt. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Jemand, der durch seinen Glauben an den Herrn Jesus gerecht gemacht worden ist, für ihn ist die Tora nicht bestimmt. Er ist gar nicht mehr unter dem Gesetz. Aber hier wird gesagt, sondern für Gesetzlose und Zügellose und Ungöttliche, für Vaterschläger und Mutterschläger, für Menschenmörder, Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glücklichen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also hier wird gesagt, das Gesetz ist für Sünder, um ihnen mit dem Gesetz zu beweisen, dass sie Sünder sind. Wenn man die Gebote der Tora verwendet, um zu zeigen, das ist Gottes Standard, das ist Recht und was dagegen ist, ist Unrecht, kann man durch die Tora als Spiegel benutzt, jemanden dazu führen, dass er eben sich als Sünder erkennt. Diese Funktion hat das Gesetz, das ist ganz wichtig. Ich bin auch schon jemandem begegnet, eine Frau, die hat mir mit dem tiefsten Ton der Überzeugung gesagt, ich habe noch nie gesündigt. Wie geht das? Da kann man mal die 10 Gebote einzeln durchgehen, aber nicht nur die 10 Gebote, durch Hunderte von anderen Geboten der Tora, und dann kann man zeigen, da kommt keiner durch die Maschen. Und wenn man dann noch versteht, wie der Herr Jesus erklärt in Matthäus 5, du sollst nicht töten, ist bereits dann gebrochen, wenn man jemanden innerlich mit einem bösen Zorn begegnet oder ihn mit einem Schimpfwort heruntermacht. Schon gebrochen. Und Ehebruch ist nicht erst dann, wenn es in Tat geschehen ist, sondern die Ehe gebrochen ist im Grundsatz schon, wenn das in Gedanken, im Herzen geschieht. Und so kann man durch alle Gebote hindurchgehen, da kommt keiner durch die Maschen. Und darum ist es wichtig, das Gesetz muss man gesetzmäßig gebrauchen. Es ist bestimmt, um Sünder zu überführen. Das Gesetz selber ist nach Römer 7, Vers 14 geistlich. Und 7,12, heilig, gerecht und gut. Können wir das aufschlagen? Römer 7, Vers 12. Also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Nicht wahr, wenn wir sagen, die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz, unter der Tora, dann reden wir nicht gegen das Gesetz, sondern wir halten hoch, dass eben in diesem Gesetz Gottes Gerechtigkeit zum Ausdruck kommt. Und zwar in gewaltiger Form, heilig, gerecht und gut. Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Und in diesem Begriff geistlich ist eben enthalten, dass die ganze Tora eine geistliche Botschaft hat. Und all die Gebote, sagen wir, über was ist koscher zum Essen und was nicht, das hat alles eine geistliche Bedeutung. Und ich habe ja anderswo auf Internet dieses Thema behandelt, wo man merkt, all diese Details in den Geboten haben praktische Bedeutung für das geistliche Christenleben heute. Und wenn man das vernachlässigt, ja, dann beraubt man sich des größten Teils der Bibel, denn das Alte Testament ist sogar noch länger als das Neue Testament. Es ist ein so gewaltiger Schatz. Das Gesetz zeigt uns also, wie Gott ist. In all diesen Geboten erkennen wir Gottes Wesen, sein gerechtes und heiliges Wesen. Ein nächster Punkt. Man muss die Schrift in gerader Richtung schneiden. 2 Timotheus 2, Vers 15. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Es wird ja unterschiedlich übersetzt, das Wort recht austeilt. Aber wichtig, in diesem Vers geht es nicht um das Predigen an sich. Es geht nicht um das Wort austeilen durch die Predigt, sondern was wörtlich steht, ist hier in gerader Richtung schneiden. Die Ermahnung hier ist eine Ermahnung an Timotheus, ein Facharbeiter zu sein. Ein Facharbeiter, der muss sein Handwerk richtig beherrschen. Und wenn er da eben schlecht ist, eben sagen wir als Maschinenbauer, eben sich um kleinere Millimeterabweichungen nicht kümmert, so jemanden kann man nicht brauchen. Er muss sich schämen. Und hier wird es gesagt, als Arbeiter muss man ein Facharbeiter sein und das Wort der Wahrheit eben absolut gerade schneiden. Was bedeutet das? Man muss beim Bibellesen unterscheiden. Es gibt in der Bibel verschiedene Heilszeitalter. Und in diesen Heilszeitaltern gelten unterschiedliche Grundsätze. Zum Beispiel unter dem Gesetz gilt, wenn man gesündigt hat, muss man ein Tieropfer darbringen. Das gilt heute nicht. Wenn man gesündigt hat, muss man kein Tieropfer darbringen. Und es ging auch gar nicht. Darum hat Gott Israel den Tempel weggenommen im Jahr 70 und bis heute nicht zurückgegeben, damit gesetzliche Christen nicht sagen können, eigentlich sollten Christen auch Opfer bringen im Tempel zu Jerusalem. Das sagt keiner. Warum? Weil es keinen Tempel gibt. Und übrigens, ein Drittel all der Hunderten von Geboten der Tora ist so beschaffen, dass diese Gebote den Tempel voraussetzen. Ohne einen Tempel kann man das gar nicht umsetzen. Das heißt, seit dem Jahr 70 kann man gar nicht mehr richtig orthodox Jude sein, weil ein Drittel der Tora gar nicht umgesetzt werden kann. Das ist unglaublich, oder? Und das hat Gott weggenommen, um das ganz klar zu machen. Und so gibt es weitere Unterschiede. Zum Beispiel im tausendjährigen Friedensreich wird Gott eine direkte Regierung haben. Das heißt, das Böse wird jeweils sofort gerichtet werden. Aber heute leben wir in einer Zeit, da gibt es keine direkte Regierung. Und es gibt so viele Menschen, die tun gewaltiges Unrecht und sie entgehen der Justiz und man hat den Eindruck, Gott straft sie auch nicht. Denen geht's sogar gut. Die leben in Saus und Braus und dabei gehört das Geld ihnen gar nicht. Das ist, weil in der heutigen Zeit Gott nicht direkt eingreift, normalerweise. Aber im tausendjährigen Reich wird das anders sein. Die Bibel macht klar, in unterschiedlichen Epochen handelt Gott unterschiedlich und es gibt auch unterschiedliche Grundsätze. Und diese Heilszeitalter muss man beim Lesen unterscheiden. Ich schlage auf Epheser 1, 21. Paulus erklärt, der Herr Jesus hat sich im Himmel zu Rechten Gottes gesetzt, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Der genannt wird nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Hier spricht Paulus über dieses Zeitalter und über das zukünftige Zeitalter. Also er macht den Unterschied zwischen zwei Zeitaltern. In Kolosser 2, Kolosser 1, Vers 26, da erklärt er das Geheimnis, Christus in euch, das war im Alten Testament verborgen und ist erst jetzt geoffenbart worden. Das Geheimnis, das von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also jetzt im Gegensatz zu früher. Jetzt ist das Geheimnis bekannt, durch die Paulusbriefe mitgeteilt. Aber früher war es unbekannt. Und früher umschreibt er so, dass von den Zeitaltern her und von den Generationen her verborgen war. Er spricht also über Zeitalter in der Mehrzahl, aber in der Vergangenheit. Und wir haben gelernt in der Schule, Mehrzahl, Plural, ist zwei und mehr. Also Zeitalter in Plural ist mindestens zwei Zeitalter. Es können auch mehr sein, aber zwei mindestens. Jetzt haben wir bereits mit Kolosser 1,26 und Epheser 1,21 haben wir mindestens vier Zeitalter, die die Bibel erwähnt, genannt Aion. Und Aion im Griechischen bezeichnet eine Zeitepoche, die durch einen ganz bestimmten Charakter geprägt ist. Auch durch einen Zeitgeist kann es bedeuten. Aber vier Zeitalter. Und jetzt sehen wir, damit können wir die ganze Bundestheologie aufhängen. Oder besser gesagt abhängen. Die sagt, nein, es gibt eine Kontinuität und das läuft alles, das ist falsch, was die Dispensationalisten machen mit verschiedenen Zeitaltern. Nein, das ist richtig. Denn hier steht es. Zeitalter in der Vergangenheit, dann dieses Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Die Bibel macht diese Unterscheidung. Und wenn man diese Unterscheidung nicht macht, dann schneidet man die Bibel nicht in gerader Richtung. Und dann denkt man plötzlich, heute ist die Zeit, wo wir dafür sorgen sollen, dass Christus die Gesellschaft durchdringt und beherrscht. Ja, dann kommen wir auf die Idee, wir machen Mission als Transformation der Gesellschaft. Ja, bitte, wir sind nicht im tausendjährigen Reich. Das kommt alles noch. Dann wird Christus alles durchdringen und beherrschen. Alle Kulturen. Aber heute ist das nicht so. Und darum hat das sehr Bedeutung, ob wir schneiden oder nicht schneiden. Und hier sagt der Apostel Paulus, stell dich Gott bewährt dar, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Das heißt also, wenn wir nicht richtig schneiden, dann müssen wir uns am Schluss schämen und vor Gott beschämt da stehen. Und wir müssen zum Beispiel auch unterscheiden, ich habe hier noch angefügt, 1. Korinther 10, Vers 32, Paulus sagt, seid ohne Anstoß in Bezug auf Juden, Griechen und die Gemeinde Gottes. Das sind die drei großen Menschengruppen der biblischen Heilsgeschichte. Israel als irdisches Volk Gottes, im Gegensatz die Nationen, die Völker und im Neuen Testament als Geheimnis, das jetzt geoffenbart ist, die Gemeinde. Bestehend aus bekehrten Juden und Nichtjuden. Und diese muss man unterscheiden. Man muss genau sehen, was bezieht sich in der Bibel jetzt auf Israel, das irdische Volk, was bezieht sich auf die Gemeinde, was bezieht sich auf die Nationen im Allgemeinen. Und das ist ganz wichtig, denn Gott hat Israel verheißen, wenn ihr treu seid, werde ich euch verschonen von allen Krankheiten. Ja gut, wer das einfach eins zu eins auf die Gemeinde überträgt und sagt, ja, da ist eine Kontinuität, das geht gar nicht. Denn dann würde man behaupten, wenn ein Christ heute krank ist, dann ist etwas falsch. Und das Neue Testament sagt ganz anders, dass Gott Krankheit gerade brauchen kann, um uns Erfahrungen zu machen, die sogar zur Ehre Gottes sein können. Der Jesus sagt, dieses Leiden in Johannes 9 ist, damit die Werke Gottes offenbar werden, seine Herrlichkeit gesehen wird. Und so gibt es ganz verschiedene Gründe für Krankheit. Und wir können das nicht so auf die Gemeinde übertragen, sonst machen wir ein totales Durcheinander. Also, das ist ganz wichtig, wenn wir das Alte Testament vollständig zu unserem Segen benutzen, müssen wir es aber so benutzen, dass wir richtig unterscheiden, das bezieht sich auf Israel, das bezieht sich auf die Völker, das ist übertragbar auf die Gemeinde, so wie das Neue Testament das auch zeigt. Das ist übertragbar auf die Gemeinde. Und dann haben wir den vollen Gewinn. Noch ein wichtiger Punkt in Galater 6, Vers 3. Das ist also dieser Brief, in dem Paulus sagt, Nicht-Juden dürfen sich auf keinen Fall jetzt plötzlich unter das Gesetz vom Sinai stellen. Das geht absolut nicht. Und er sagt, wenn ihr beschnitten werdet, aus Gründen der Tora, dann wird Christus euch nichts nützen. So steht das in Galater 5, Vers 2. Aber in diesem selben Brief sagt er in 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten. Und so erfüllt das Gesetz des Christus. Also doch gesetzlich. Jetzt habe ich gemeint, der Galaterbrief sei gegen Gesetzlichkeit. Und jetzt sagt ihr, wir müssen das Gesetz erfüllen. Ja, aber das Gesetz des Christus müssen wir erfüllen. Und erinnern wir uns, 1. Korinther 9, Paulus sagt, denen, die unter Gesetz sind, bin ich geworden wie unter Gesetz, obwohl ich selber nicht unter Gesetz bin. Und dann sagt ihr, haben wir gelesen, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden wie ohne Gesetz, obwohl ich Christus gesetzmäßig unterworfen bin. Was ist denn dieses gesetzmäßig unterworfen sein? Das ist das Gesetz des Christus. Und das ist ein Begriff aus den rabbinischen Schriften. Ich habe das sogar hier angegeben auf dem Blatt. Midrash Kohelet 11.8 oder 52a. Midrash, das ist ein Kommentar aus dem Mittelalter übrigens. Kohelet zum Buch Prediger. Und an dieser Stelle steht, die Tora, die wir in der heutigen Zeit lernen, also die fünf Bücher Mose, können nicht verglichen werden mit der Tora des Messias. Das heißt also, im Judentum war die Erwartung, die Tora ist vorläufig. Und wenn der Messias kommt, wird er eine höhere Tora einführen. Und jetzt muss man diesen Ausdruck dort in Midrash Kohelet, wörtlich Torato shel Mashiach. Nehmen und sich fragen, wie würde ich das auf Hebräisch übersetzen? Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Ja, Torato shel Mashiach. Das Gesetz des Christus ist genau, entspricht genau diesem Ausdruck. Also, im Neuen Testament hat der Herr Jesus der Gemeinde Gebote gegeben. Man zähle mal alle, nur schon mal alle Befehlsformen in den Briefen zusammen. Und dann wird man merken, oh, das sind hunderte von Geboten. 1. Timotheusbrief. Man zähle mal alle direkten Befehle. Man kommt auf über 30. 2. Timotheusbrief, auch kurz, über 30. Titusbrief, auch kurz, über 30. So, und jetzt nehmen wir die längeren Briefe. Römerbrief, 1. Korinther, 2. Korinther. Wir kommen auf hunderte von Geboten. Aber das sind Gebote des Christus, die Gott uns gegeben hat, die Christus uns gegeben hat, seit er das Werk auf dem Kreuz vollbracht hat. Und natürlich dieses Gesetz des Christus, das stimmt in großen Teilen mit der Tora überein. Wenn es heißt in der Tora, dass man nicht stehlen darf, weil Gott das Privateigentum schützt, das gilt in der Gemeinde immer noch. Wir sind keine Sozialisten. Ich meine im Extrem Kommunisten. Nein, wir respektieren in der Gemeinde das Privateigentum. Aber, weil das Neue Testament das ganz klar regelt. Und nur ist dieses Gebot im Neuen Testament noch höher. Denn da wird zum Beispiel gesagt in Epheser 4, wer gestohlen hat, stille nicht mehr, sondern wirke vielmehr das Gute mit seinen Händen, damit er dem Dürftigen mitzuteilen habe. Am richtigen Ort auch geben. Das ist mehr als nicht zu stehlen. Und es heißt dann im Gesetz des Christus nicht nur, du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt Ehen, da haben beide die Ehe nicht gebrochen. Aber das ist tot. Das ist tot. Was ist denn das? Die Ehe nicht gebrochen, aber sonst läuft eigentlich ziemlich nichts. Ja, aber das Gesetz des Christus sagt, ihr Männer, liebet eure Frauen gleich wie der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Ja, also sich hingeben in den Tod, das ist schon ein bisschen mehr als endlich mal im Haushalt auch zu helfen. Ja, ich meine, das muss ja etwas bedeuten, ich bin noch nie gestorben für meine Frau und ich bin so froh. Ja, dann hätte ich sie auch gar nicht mehr. Aber ich meine, das ist der Extremfall, ja. Aber alles, was weniger ist, das gilt auch. Und darum, das Gesetz des Christus ist da oben. Und ja, aber der Herr gibt eben im Gesetz des Christus durch das neue Leben und durch den Heiligen Geist die Kraft, dass wir das umsetzen können. Und so ist das also ganz eine wichtige Sache, dass man versteht, das Gesetz des Christus und die Übereinstimmung mit dem Gesetz vom Sinai in vielen Teilen, aber zum Beispiel kein Sabbatgebot, kein Gebot, Passa zu feiern, kein Gebot von Yom Kippur fasten, kein Gebot von Tzitzit, da diesen Fäden an den Kleidern, darum habe ich keine. Und das gehört nicht zum Gesetz des Christus, sondern zum Gesetz des Sinai. Aber in so vielen Dingen gibt es Übereinstimmung. Und ganz wichtig, die 10 Gebote, die gehören zum Gesetz vom Sinai. Also wenn jemand sagt, der Christ sollte die 10 Gebote erfüllen, dann sagt er etwas Falsches. Der Christ steht nicht unter den 10 Geboten. Ja, aber dann darfst du Götzen dienen. Nein. 1. Johannes 5, letzter Vers. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ist doch klar. Aber es ist ganz wichtig, dass man sagt, der Christ steht nicht unter den 10 Geboten, weil dort auch steht, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Man kann nicht 9 Gebote einhalten und eines nicht. Entweder alles oder keines. Aber keines bedeutet nicht, wir leben eben gegen diese Gebote. Nein, das Gesetz des Christus sagt uns genau das Gleiche. Kein Götzendienst, kein Ehebruch, aber noch viel mehr, Hingabe des Mannes an die Frau. Übrigens, für die Frau gibt es dann auch noch Gebote. Das ist nicht so, dass die einfach passiv wären. Aber es liegt auch mehr in der Natur der Frau, sich hinzugeben. Nicht alle. Es gibt auch wirklich ganz, ganz kalte Frauen. Aber so allgemein liegt es schon mehr in der Natur der Frau, die Hingabe. Und darum wird es beim Mann mehr betont in der Bibel. Ja, und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ohne AT und NT könnten wir nie den ganzen Ratschluss Gottes kennenlernen. Ich lese aus Apostelgeschichte 20, Paulus spricht, nachdem er jahrelang in Ephesus jeden Tag Bibelunterricht gegeben hat, spricht er zu den Ältesten und sagt in Vers Apostelgeschichte 20, Vers 27, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Paulus hat den ganzen Ratschluss verkündigt. Heißt das, dass Paulus alles wusste? Nein, das behauptet doch keiner. Paulus sagt ja selber, dass die Erkenntnis stückweise ist. Und trotzdem sagt, ich habe den ganzen Ratschluss verkündigt. Das verstehen manche einfach nicht. Wie kann man den ganzen Ratschluss Gottes kennen und dann doch demütig sagen, nein, ich weiß nicht alles. Es ist kein Gegensatz. Alle Details. Die Bibel ist unerforschlich, aber den gesamten Zusammenhang kennen, das müssen wir. Und wissen, was ist richtige Lehre und was ist falsche Lehre. Das müssen wir wissen. Und Paulus sagt, ich habe auch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Aber wir müssen bedenken, das geht nur, wenn man Altes und Neues Testament gesamthaft verkündigt. Und wie wichtig das ist, der Vers davor. Deshalb bezeuge ich euch an dem heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller. Denn ich habe mich nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das ist eine Anspielung auf Ezekiel 3. Gott sagt, wenn ich zu dem Gesetzlosen spreche, du sollst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht, werde ich das Blut von deiner Hand fordern. Also wenn man etwas zurückhält, was man anderen sagen sollte, lädt man Blutschuld auf sich. Und Paulus sagt, ich habe keine Blutschuld, weil ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Jetzt machen wir den Umkehrschluss. Hätte Paulus nicht den ganzen Ratschluss verkündigt, hätte er Blutschuld auf sich geladen. Und das zeigt, wie wichtig es in der Gemeinde ist, dass man den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Das kann man nicht in einer Predigt. Aber wir kommen ja mehr als nur an einem Sonntag zusammen. Und unter der Woche. Und da muss der ganze Ratschluss Gottes verkündigt werden. Und das ist so wichtig, sonst macht man eben sich schuldig als Verkündiger. Weiter. Augustin. Er hat auch manches Falsche gesagt. Aber er hat auch gute Dinge gesagt. Und eines war dieses. Das Neue Testament ist im Alten Testament verhüllt. Das Alte Testament ist im Neuen Testament enthüllt. Das sagt genau das aus, was wir mit den Schattenbildern, mit den Vorbildern und den ganzen Bezügen bereits gesagt haben. Weiter. Ohne das Alte Testament würde der Glaube im luftleeren Raum stehen. Es gäbe keine Basis. Die Basis beginnt mit der Schöpfung und der ganzen weiteren Geschichte der Menschheit bis zum Kommen Christi. Also hätten wir nur das Neue Testament, wie manche meinen, für Christen reicht das Neue Testament. Nein, das geht gar nicht. Das Neue Testament setzt ja das Alte voraus. Und wenn man dann nicht weiß, was da wirklich war, wenn im Hebräerbrief gesagt wird, durch Glauben hat Abel ein vorzügliches Opfer dargebracht. Ja gut, aber jetzt muss man in 1. Mose 4 genau lesen, was war da eigentlich? Erst dann versteht man das richtig. Durch Glauben bereitete Noah, nachdem er einen göttlichen Ausspruch empfangen hatte, von Furcht bewegt. Ja, aber dann muss man die Sintflutgeschichte nachlesen in der Bibel. Das ist ja das Problem der Muslime. Im Koran gibt es ja manche alttestamentliche Geschichten, auf die angespielt wird. Josefs Geschichte ist die ausführlichste. Aber meistens ist es nur ganz knapp. Man kommt gar nicht raus, was da war, wenn man nur den Koran hat und die Bibel nicht. Und da kommt noch dazu, im Koran werden die Geschichten alle in der Präsentation islamisch verändert. Aber gut, das ist wieder etwas anderes. Aber der Bezug ist da zum Alten Testament und die Muslime wissen das gar nicht. Und wenn man ihnen eine Bibel gibt, oh, nein, gar nicht, das Buch ist verfälscht worden von euch. Gut, Sie schneiden sich das selber ab. Darum kommen sie nicht raus. So viele Geschichten von alttestamentlichen Personen, die erwähnt werden im Koran, verstehen sie gar nicht. Aber ähnlich ist das, wenn Christen sagen, das Alte Testament brauche ich nicht. Du kannst das Neue Testament gar nicht verstehen, weil es setzt das Alte voraus und weist uns darauf zurück. Weiter, die Prophetie des Alten Testaments reicht über die Zeit des Alten Testaments hinaus. Über die vergangenen 2000 Jahre hinweg bis in die heutige Endzeit. Und weiter bis zum tausendjährigen Reich und sogar noch weiter bis zur Neuschöpfung. Für uns ist sehr vieles im Alten Testament noch zukünftig. Viele haben sich die Vorstellung, das Alte Testament, das war so früher, bis Christus kam. Fertig. Das stimmt ja gar nicht. Natürlich beschreibt das Alte Testament die ganze alttestamentliche Epoche von der Schöpfung bis hin zum Kommen des Messias. Aber das Alte Testament enthält in der Prophetie noch viel mehr. Übrigens, das letzte Buch, Malachi, 400 vor Christus. Und die scheinbare Lücke zwischen Malachi und Matthäus, im Neuen Testament, wo wir die Geburt Jesu haben, diese 400 Jahre, das ist keine Lücke. Denn diese scheinbare Lücke wird in der Prophetie, speziell im Buch Daniel, aber nicht nur dort, überbrückt und detailliert berichtet, was da geschehen sollte. Aber da hört es nicht auf. Die Prophetie des Alten Testaments geht auf das erste Kommen des Herrn Jesus, dann die Zerstreuung des jüdischen Volkes über alle Welt hinweg und wie dann in der Endzeit das Volk wieder gesammelt und zurückkehren soll ins Land der Vorfahren. All diese ganze Zwischenzeit ist im Alten Testament auch vorausgesagt. Und jetzt eben noch darüber hinaus, was in der Zukunft kommen wird. All die Gerichte, die in der Offenbarung beschrieben sind, die werden auch im Alten Testament beschrieben. Und Offenbarung zusammen mit alttestamentlicher Prophetie, das gibt das volle Bild. Und das Alte Testament geht eben bis zur Neuschöpfung nach vorne. Und noch der zweitletzte Punkt. Obwohl die Heilsgeschichte aus verschiedenen Zeitaltern besteht, gibt es eine Einheitlichkeit der Gedanken Gottes bezüglich Wahrheit, Gerechtigkeit, Sünde etc., die sich durch alle Zeitalter hindurchzieht und zu aller Zeit gültig ist. Das ist ganz wichtig. Wenn man diese Unterscheidung von Zeitaltern macht, wie ich das betont habe, das ist eine Sache. Aber uns wird dann vorgeworfen, damit entkräftet ihr das Wort Gottes und dann ist das für Israel und hat das gar keine Bedeutung für euch. Nein, so nicht. Und es kommt dazu, wir betonen, es gibt nicht nur Unterschiede in den Zeitaltern, sondern es gibt auch Linien, die sich konstant durchziehen. Noah. Warum wurde der Mann ein Gerechter genannt? Nicht, weil er gerecht geboren worden war, sondern Hebräer 11 sagt, dass er Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Also Noah war ein Sünder, der Buße getan hat und durch Glauben gerechtfertigt wurde. Das wird auch von Abraham später gesagt, ausdrücklich. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie ein Mensch gerettet wird, war im Alten Testament nicht anders verglichen mit heute. Zu allen Zeiten war das gleich. Und so gibt es ganz, ganz viele Dinge, die bleiben zu allen Zeiten immer gleich. Und das Alte Testament brauchen wir, um auch diese durchziehenden, gleichbleibenden Linien zu erkennen und zu beachten. Und schließlich, das Alte Testament weglassen. Davor wird gewarnt, schon in 5. Mose 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet. Und das Gleiche wird betont in 5. Mose 12, Vers 32. Auch In Sprüche 30, Vers 6 werden wir diesbezüglich gewarnt. Und ganz am Schluss der Bibel, Offenbarung 22, wird nochmals gewarnt, wer jetzt noch etwas wegnimmt oder hinzufügt. Also, etwas vom Wort Gottes weglassen, das geht absolut nicht. Und darum sehen wir das Alte Testament.